Die Pandemie begann und ich kann mich, wie wahrscheinlich jeder, sich irgendwie noch so ein bisschen dran erinnern, wie es angefangen hat und wie man es nicht so richtig ernst genommen hat. Ich dann aber mit ein paar Kollegen zusammensaß und die Beschränkungen immer mehr wurden und die dann gesagt haben, also ihr von der Psychosomatik, ihr müsstet halt eigentlich mal gucken, wie es den Leuten geht, wenn sowas jetzt passiert. Das ist ja noch nie da gewesen, was hier gerade passiert. Und dann haben wir einen Link gebastelt, haben auch mit der Ethikkommission vorher gesprochen. Die haben gesagt, ja go, wir sind da jetzt auch mal schnell unterwegs, weil wir merken, dass das irgendwie zeitkritisch ist. Und haben diese Befragung in die Welt gesandt. Und was ich nach wie vor ziemlich relevant finde, ist, dass wir eine hohe psychische Belastung hatten in dieser Krisenzeit, was ja sehr nachvollziehbar ist, was wir auch alle gedacht haben, dass diese Belastung aber nicht das Vorniveau wieder erreicht hat. Also, dass wir nicht wieder zu unserem Ursprungszustand zurückgekommen sind, sondern dass das was mit uns gemacht hat. Also, dass wir psychisch belasteter geblieben sind.
Willkommen bei Seelenarbeit, dem Psychiatrie-Podcast aus dem LVR-Klinikverbund. Echte Geschichten, ehrliche Einblicke von Menschen, die mit Herz in der Psychiatrie arbeiten. Unser Ziel, Vorurteile abbauen, Einblicke geben und den Menschen hinter dem Beruf sichtbar machen. Denn Seelenarbeit beginnt mit echten Geschichten. Und hier erzählen wir sie. Und für diese Folge reisen wir mitten ins Ruhrgebiet. Heute gehen wir der Wechselwirkung von Psyche und Körper auf den Grund und dafür begeben wir uns an den vielleicht besten Ort, um darüber was zu lernen. Wir sind an der LVR-Universitätsklinik in Essen. Schön, dass ihr auch heute wieder mit dabei seid. Ich bin Daniel Schwingenheuer und ich freue mich, dass Professorin Dr. Eva Maria Skoda heute mit dabei ist. Hallo Eva.
Hallo Daniel, ich freue mich dabei zu sein.
Eva, du bist leitende Oberärztin und Fachärztin für psychosomatische Medizin und Psychotherapie. Das ist jetzt allerdings bisher nur die Hälfte dessen, was man über dich sagen sollte zu Beginn. Du bist nämlich gleichzeitig auch die Bereichsleitung für Psychoonkologie und Somatopsyche. Das ist ganz schön lang.
Das ist ganz schön lang, ja.
Also ganz schön viel, aber total spannend. Werden wir mit Sicherheit alles im Laufe des Gesprächs heute mal mit dabei haben und klären, was das eigentlich ist. Vorher nochmal der Hinweis für euch. In dieser Folge geht es um sensible Themen rund um schwere Erkrankungen in Verbindung mit psychischen Auswirkungen. Wenn euch diese Themen belasten, dann hört bitte nur weiter zu. Wenn ihr euch aktuell stabil fühlt oder eine Vertrauensperson an eurer Seite ist. Und ganz wichtig natürlich, zögert niemals professionelle Hilfsangebote in Anspruch zu nehmen. Eva, spontaner Gedanke gerade bei deiner Vorstellung, wie bekommt man das alles unter einen Hut? So viele Themen.
Ja, die Antwort ist der Zeitumkehrer, ne, von Harry Potter. Nein, man kriegt es unter einen Hut, indem man, glaube ich, viel Spaß am Thema hat, das Fach einen interessiert und einen mit Begeisterung erfüllt. Aber wenn man eben auch ziemlich viel Support von außen hat, das ist ja auch immer dann der zweite Teil, dass man eine Familie hat, die das mitträgt und die das unterstützt. Aber auch, dass man im beruflichen Umfeld Mentoren hat, die einem Wege bereiten und die einem Platz dafür machen, dass man sich entfalten kann und neue Dinge schaffen kann. Und also das Glück habe ich, dass ich das beides habe. Deswegen funktioniert es auch.
Und genau deswegen hast du heute auch noch Zeit für diesen Podcast und das ist toll. Schön, dass du da bist. Wir schauen uns ganz kurz an, wie du eigentlich da gelandet bist. Du hast studiert an der Eberhard Karls Universität in Tübingen, Humanmedizin. Damit jetzt nicht alle die App switchen und erstmal gucken, wo ist eigentlich Tübingen? Das ist ein bisschen südlicher als Stuttgart in Baden-Württemberg. Kommst du daher eigentlich oder bist du der fachlichen Qualifikation gefolgt?
Nein, ich komme tatsächlich auch aus der Gegend. Also ich bin eher heimatnah fürs Studium geblieben und ich habe da auch ein Studium Generale gemacht, bevor ich Medizin studiert habe. Deswegen bin ich da irgendwie kleben geblieben im kleinen Tübingen und es ist wirklich klein. Also wenn da Semesterferien sind und keine Studierenden mehr da sind, ist die Stadt quasi leer.
Du warst dann zunächst an der Uniklinik Tübingen, hast da deine Doktorarbeit geschrieben über, jetzt hoffe ich, dass ich das irgendwie richtig zusammenfasse, über die Wechselwirkung von Aktivität auf sozialen Netzwerken und die Erkrankung an Magersucht. Das trifft es fachlich wahrscheinlich nicht komplett, aber es ist irgendwie richtig.
Doch, das ist schon richtig. Also es ging um Anorexie und um Facebook damals und es ging um diese Pro-Anna-Foren. Das kennen tatsächlich viele Betroffene auch, das Thema Pro-Anna, Pro-Mir. Und darüber habe ich geforscht und meine Promotion geschrieben.
Pro-Anna, Pro-Mir, das waren beziehungsweise sind so Strömungen im Internet, so Interessen rund um Magersucht und
Ja, also es ist tatsächlich schon auch noch ein bisschen mehr, wo auch dann die Anorexie fast zu so einem Lifestyle und einer Religiosität erhoben wird und gar nicht mehr als psychische Erkrankung thematisiert wird, was natürlich total gefährlich ist für Menschen, die vulnerabel sind und die dann auch mal schnell in so einen Strudel reinkommen der Erkrankung.
Ja, 2018 bist du dann an die LVR-Uniklinik in Essen. Warum hast du das damals gemacht?
Warum habe ich das gemacht? Ist jetzt nicht so ganz naheliegend. Auch meine Freunde haben mich damals gefragt, hä, wieso gehst du ins Ruhrgebiet? Geht's dir gut? Da ist doch nur rauchende Schlote. Aber es war tatsächlich so, dass ich habe zu der Zeit meine Tochter bekommen und mein damaliger Chef in Tübingen, Professor Teufel, hat den Ruf nach Essen bekommen und ist da eben der Chef geworden in der Klinik für psychosomatische Medizin. Und er hat mich gefragt, ob ich mitkommen möchte. Er war auch der Betreuer meiner Doktorarbeit. Und dann dachte ich, naja, why not? Ja, dann hatte mein Mann auch ein Stellenangebot in Düsseldorf und dann dachten wir, oh, die zwei Städte, die liegen sicher total weit auseinander. Weil wir kommen ja aus Süddeutschland, da ist alles weit auseinander. Und als wir dann festgestellt haben, dass die Luftlinie echt nicht so groß ist, haben wir gesagt, das machen wir jetzt, jetzt gehen wir ins Ruhrgebiet und jetzt sind wir hier und wir sind total glücklich im Ruhrgebiet.
Ja, das Ding ist nur, über die Autobahn oder mit dem Zug braucht man trotzdem 3 Stunden, weil alles so verstopft ist hier im Ruhrgebiet. 2021 hast du habilitiert, bist seitdem also Professorin und seit 2023 leitende Oberärztin und stellvertretende Klinikdirektorin. Also wir können mal festhalten, du hast diesen ganzen Weg in einer unglaublich schnellen Zeit zurückgelegt. Ne? Das geht natürlich nur, wenn man einfach grundlegend ein riesiges Interesse an diesen ganzen Themen hat. Was fasziniert dich denn eigentlich so an Körper und Psyche?
Also es geht tatsächlich auch, nur wenn man ziemlich viel Glück hat. Ich hatte nämlich tatsächlich Glück, dass ich in der Corona-Pandemie ganz viel Wissenschaft machen konnte und dann diesen Weg beschreiten konnte. Und die Corona-Pandemie ist auch der Grund, warum vielleicht dieses Thema Psyche und Körper für mich mehr in den Fokus gerückt ist, weil wir dann plötzlich eine Situation hatten, wo eine körperliche Erkrankung oder auch eine Bedrohung einer körperlichen Erkrankung da war. Und die hat ganz viel mit uns allen gemacht. Also wir konnten das ja sehen. Wir mussten nur links und rechts gucken, wie es den Leuten plötzlich ging, wie die Angst bekommen haben, wie die Angst vielleicht sich auch verselbstständigt hat, wie die Stimmung schlechter wurde, umso länger vielleicht auch Isolation und Social Distancing weiterging. Und da dachte ich mir, Mensch, was für Einflüsse hat denn eigentlich das, was uns körperlich bedroht, aber auch was wir körperlich haben, darauf, wie es uns psychisch geht? Und die Wechselwirkung Psyche-Körper ist ja auch quasi das grundlegende Thema der psychosomatischen Medizin.
Ja, und trotzdem hast du ja zumindest den Weg in die Medizin schon wesentlich früher gewählt, ne? Was steckte da dahinter?
Warum bin ich in die Medizin gegangen? Das ist eine gute Frage. Eigentlich wollte ich Kunstgeschichte studieren. Und hatte dann eben in Tübingen ein Studium Generale gemacht am Leibniz-Kolleg und hatte damals eben auch so berufsorientierende Seminare, habe mir die verschiedenen Sachen angeguckt und mich dann damals mit dem Leiter unterhalten und der sagte zu mir, weißt du Eva, weil die Medizin eben auch im Rennen war, du kannst Kunstgeschichte auch so ein bisschen nebenher als Hobby machen. Aber Medizin geht nicht als Hobby. Medizin muss man ganz machen. Da muss man sich ganz für entscheiden. Und ehrlich gesagt war das vielleicht auch ein total entscheidender Satz, weil Medizin eben auch nur ganz funktioniert. Also auch Körper und Psyche ganz und nicht nur eins von beiden.
Und ist die Kunstgeschichte denn jetzt dein Hobby?
Die Kunstgeschichte ist tatsächlich auch ein bisschen mein Hobby geblieben. Ja, das stimmt. Wir hatten es ja jetzt auch schon über das Bild, das bei mir im Hintergrund hängt. Ich liebe die Kunst und ich habe viel Freude daran, über die Kunst zu lesen und zu lernen. Und ich finde, sie bereichert mich auch in meiner Arbeit.
Weil du das jetzt gerade angeteasert hast, das war gerade vor dem Podcast in unserem kurzen Vorgespräch. Hinter dir hängt ein riesiges Bild. Das musst du jetzt natürlich dann auch kurz erzählen, was das für ein Bild ist und warum das da hängt.
Also hinter mir hängt die Schule von Athen. Das ist ein Fresko von Raphael aus der Hochrenaissance und das zeigt so eine riesige Halle, in der stehen ganz, ganz viele Männer, nur Männer, das ist etwas schade, aber das sind die antiken Philosophen und in der Mitte stehen Aristoteles und Platon und es ist schon erstaunlich, dass das eben im Vatikan an die Wand gemalt wurde, weil es ja antike Philosophie beinhaltet, die jetzt nicht nur religiös gewesen ist, sondern eben eine weltliche Philosophie, aber Raphael ist in der Hochrenaissance da trotzdem hinmalen durfte. Und es quasi so diese Relevanz von Wissenschaftlichkeit und Nachdenken und sich Gedanken über Welt und Materie jenseits des Kirchlichen zu machen bedeutet.
Und dieses Bild hängt unter anderem da, beziehungsweise vielleicht ist es da jetzt auch wieder eine Wechselwirkung, weil in deiner ersten Vorlesung du genau über dieses Bild auch referiert hast.
Genau, in meiner Antrittsvorlesung habe ich das Bild als Anlass dafür genommen, welche Rolle eigentlich die psychosomatische Medizin in dem Dschungel an somatischer Medizin spielen kann. Weil, also wenn man sich mal das Organigramm von Universitätskliniken anguckt, dann sind da mal ganz furchtbar viele Professoren, die verschiedene körperliche Fachbereiche verantworten, ne, so als Herz oder Lunge oder was auch immer. Und die sind da eben wie diese Philosophen, die da alle im Hintergrund stehen. Und die wissen alle total viel Bescheid über ihren Bereich, aber manchmal funktioniert es mit der Kommunikation untereinander nicht so gut. Und es funktioniert manchmal auch nicht mit, so gut mit der Kommunikation darüber, was vielleicht alle Patienten eint, nämlich dass sie eine Psyche haben. Und dafür gibt es dann eben uns als psychosomatische Medizin, die auch mit im Bild steht, die aber vielleicht das verbindende Element sein darf. Und das ist in diesem Bild tatsächlich Raphael selber, der Maler, der sich selber in das Bild reingemalt hat. Also der, der den Überblick hat, aber der auch mitten im Geschehen steht.
Spannende Gedanken auf jeden Fall. Wie groß ist denn aktuell die Rolle von psychosomatischer Medizin in Verbindung mit der somatischen Medizin?
Also wenn man mich fragt, ist die Rolle riesengroß.
Sollte sie sein oder ist es in der Realität auch so? Das war eigentlich ja die Frage.
Ich glaube, man muss das ein bisschen differenzierter sehen. Also hier bei uns am Universitätsklinikum, zusammen mit dem Universitätsklinikum Essen, ist die Rolle, glaube ich, schon recht eindrucksvoll geworden und auch groß. Und es ist auch ein großes Verständnis für das Thema Psyche und Körper und die Wechselwirkungen dafür entstanden. Das hängt, glaube ich, schon auch immer ein bisschen damit zusammen, an welchem Haus man ist und wie stark eine psychosomatische Medizin auch in den Dialog geht und diese vermittelnde Querschnittswirkung und Rolle einnimmt. Ne? Das kann an anderen Häusern eben gar nicht so ausgeprägt sein. Bei uns ist es relativ stark ausgeprägt, weil wir auch relativ viel Kraft rein investieren, dass es diesen Austausch auch gibt. Ich würde sagen, deutschlandweit ist da auch schon total viel passiert und wir sind irgendwie auch als Fach psychosomatische Medizin sehr in den Fokus gerückt, aber wir haben da natürlich immer noch Platz nach oben, wie man immer Platz nach oben hat.
Ja, jetzt sind wir irgendwie schon mittendrin. Eine Sache fehlt noch, die Schnellfragerunde. Trotzdem habe ich noch kurz eine Nachfrage. Wie dick sind denn die Bretter, die man da so bohren muss? Ist da ein offenes Ohr? Sind da viele Kolleginnen und Kollegen, die sagen, ja, das ist uns auch schon aufgefallen, dass wir da eigentlich noch viel mehr Fokus drauflegen müssen? Oder kommt man da erstmal an und die fragen sich, warum?
Na, auch das kann man jetzt nicht so pauschal beantworten, aber ja. Manchmal sind die Bretter dicker. Und manchmal sind die Bretter eigentlich gar nicht so dick, weil vielleicht auch Kollegen sagen, ich habe das in der Pandemie vielleicht sogar auch gemerkt oder ich merke es an meinen Kindern, dass psychische Belastungen eine total große Rolle spielen können oder ich habe es im Freundes- und Bekanntenkreis gesehen. Also die Pandemie hat uns da schon sensibilisiert. Aber manchmal gibt es eben auch sehr, sehr dicke Bretter, wo auch eine Idee entsteht von wegen, naja, Psyche, das ist was, das passiert anderen Leuten und ich mache doch hier Hochpräzisionsmedizin. Da braucht der Patient ich auch noch eine Psyche haben.
Wir kommen zu unserer Schnellfragerunde. Deine Aufgabe, so schnell und trotzdem so präzise wie möglich zu antworten auf die Dinge, die ich dir jetzt hier als Aufgabe hinlege. Also erstens, drei Worte, die dich und deine Arbeit beschreiben.
Abwechslungsreich. Oh, das ist der Klassiker, sorry. menschlich und interessant. Boah, ist das langweilig. Es tut mir leid, Besseres ist mir nicht eingefallen.
Ja, so ist es. Das Zweite. Was hast du lieber, Komplexität oder klare Antworten?
Klare Antworten.
Geht das manchmal ohne Komplexität?
Oh, jetzt stellst du die gleiche Frage wie mein Chef, der dann auch gesagt hat, aber das ist doch je nachdem. Natürlich ist das je nachdem, aber wenn ich die Wahl habe, dann mag ich es schon gerne, wenn Dinge klar sind.
Schöne Grüße an deinen Chef. Die dritte Sache, was überrascht KollegInnen am meisten an deinem Fach?
Die Lieblingsfrage, die ich gestellt bekomme, ist, aber du hast doch Medizin studiert. Hast du einen Kittel?
Okay.
Nein, die meisten überrascht tatsächlich, was für einen großen Impact es auch haben kann, wenn man Patienten zuhört und mit ihnen Gespräche führt, dass das auch schon ein richtig großer Gamechanger sein kann und dass es manchmal ein größerer Gamechanger ist, als sonst irgendwas anderes an irgendwelchen therapeutischen Maßnahmen umzustellen.
Spannend. Du bist Fachärztin für psychosomatische Medizin und Psychotherapie. Es gibt viele Leute, die hier zuhören und sich vielleicht gar nicht im Klaren sind, was möchte ich eigentlich später mal machen? Viele, die vielleicht gerade sogar noch zur Schule gehen und sich natürlich jetzt auch fragen, was ist denn eigentlich psychosomatische Medizin? Also Psycho ist klar, es geht um Psyche, somatisch, es geht um den Körper und dann noch die Medizin dabei. Wie definierst du das?
Psychosomatische Medizin ist alles, was sich um die Wechselwirkung, die unsere Psyche auf unseren Körper, aber auch unser Körper auf unsere Psyche haben kann, dreht. Also da geht's natürlich auch ein Stück weit darum, was passiert auch im gesunden Menschen in Wechselwirkung. Das passiert jeden Tag, jede Sekunde in unserem Leben. Aber was ist auch das, was passiert, wenn eins von diesen Systemen in ein Ungleichgewicht gerät oder vielleicht sogar gleichzeitig und das System krank wird? Ja, da gehören eben verschiedenste Krankheitsbilder auch dazu, die genau in diesen Bereich der Schnittstelle zwischen Körper und Psyche auch fallen. Zum Beispiel Erkrankungen im Bereich Ess- und Gewichtsstörungen. Ne? Wenn Essen und auch Körper und Gewicht plötzlich nicht mehr richtig glatt laufen, sehr viel Raum einnehmen, einen sehr quälen und damit dann auch psychisches Leiden hervorrufen. Dazu gehören aber auch körperliche Belastungsstörungen, also Schmerzen, bei denen wir vielleicht gar keine Ursache dafür finden, zumindest auf körperlicher Ebene, die wir behandeln könnten oder bei der wir irgendwas tun könnten, wo wir uns fragen, naja, welche Rolle spielt denn vielleicht auch eine aktuelle Belastungssituation obendrauf oder wo eben beides auch vermischt ist, wie zum Beispiel in der Psychoonkologie, ne, eine schwere Krebserkrankung. Das ist eine Diagnose, die macht vielen, vielen Menschen heute noch große, große Angst und die Angst kann auch normal in einen Prozess wieder verarbeitet werden und man kommt dann mit dieser neuen Realität klar. Es kann aber auch sein, dass das nicht klappt und die Angst dann so übermächtig wird, dass dann auch zum Beispiel Körpersymptome verstärkt wahrgenommen werden, dass übermäßige Übelkeit im Rahmen von Chemotherapien oder über die Chemotherapie hinaus bestehen oder dass die Ängste einen so lähmen, dass man auch die Zeit, die man zum Leben noch hätte, gar nicht mehr leben kann. Das alles ist psychosomatische Medizin, also alles, wo wir eine Wechselwirkung erleben und im Prinzip ist die psychosomatische Medizin auch überall in der Medizin relevant.
Also wenn man jetzt so ein Bild malen möchte, dann sind Psyche und Körper, die gehen normalerweise den Weg zusammen, halten sich in der Hand und wenn einer dann stolpert, dann zieht er den anderen teilweise halt auch mit runter.
Ganz genau, aber auf der anderen Seite kann der andere Teil dann auch wieder aufhelfen. Und genau das mit Patienten zu sprechen und rauszufinden, welcher Teil ist denn jetzt irgendwie ins Trudeln gekommen? Sind beide ins Trudeln gekommen? Wo können wir unterstützen? Was braucht es vielleicht, dass das Trudeln wieder aufhört? Das ist die Aufgabe und auch die therapeutische Idee von psychosomatischer Medizin.
Es schwirren ja so verschiedene Begriffe manchmal durch den Raum. Jetzt haben wir über psychosomatische Medizin gesprochen. Es gibt aber auch die Psychosomatik. Wo ist denn genau der Unterschied, dass wir das jetzt zu Beginn dieses Podcasts einfach mal klar haben?
Na, also mir ist ja der Unterschied immer total wichtig. Die psychosomatische Medizin ist ein eigener Fachbereich, ein eigener Facharzt und der ist abzugrenzen zur Psychiatrie. Ne? Die Psychiatrie hat in ihrem Facharzt auch Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik stehen, weil natürlich auch im Rahmen von psychiatrischen Erkrankungen Körpersymptome auftreten können. Aber das ist dann eher so oft ein Beigeschmack, ne? Das passiert halt auch mit dabei, ne? Bei einer Schizophrenie, bei einer Psychose, bei einer Suchterkrankung. Aber der Augenmerk, der wirklich der Wechselwirkung Körper und Psyche und dem psychotherapeutisch zu begegnen, der liegt in der psychosomatischen Medizin. Und die Psychosomatik, das kann quasi jeder zu sich sagen, die psychosomatische Medizin, das ist das, wo sich wirklich auch gezielt therapeutisch darum dreht, wo das die Aufgabe ist.
Würdest du denn sagen, dass jede Person, die erkrankt, zumindest mal von jemandem begutachtet werden sollte, der oder die sich mit psychosomatischer Medizin auskennt?
Auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Was mir immer wichtig ist, Leben ist nicht psychopathologisch. Leben ist nicht an sich krank. Wir haben Körperreaktionen und auch psychische Reaktionen, die passieren. Ne? Wenn die nicht mehr passieren, dann sind wir tot. Deswegen muss nicht jeder Patient, der eine Krebserkrankung hat, plötzlich von einem Psychotherapeuten gesehen werden. Wir müssen nicht alles pathologisieren. Was wir machen müssen, ist eher zu screenen, damit wir die finden, die belastet sind. Damit wir einfach nur mal eine Frage stellen. Aber die Frage muss nicht der Psychotherapeut stellen. Der kann auch digitale Erhebungssysteme, der kann ärztliches Personal aus der Somatik mal fragen, der kann Pflegepersonal in Kontakt treten. Also die Screening-Aufgabe, die kann jemand anders erledigen. Die ist auch relativ einfach zu stellen. Zum Beispiel haben Sie in letzter Zeit das Gefühl, vermehrt traurig zu sein, macht Ihnen vielleicht gar nichts mehr Freude. Damit hat man super rausgefiltert, ob jemand eine depressive Erkrankung vielleicht entwickelt. Und dann die Feindiagnostik und das Feintuning, das kann der Psychosomatiker machen, der Psychotherapeut. Aber die Frage an sich stellen, die muss nicht von einem Psychotherapeuten erfolgen. Das ist was Menschliches. Und das müssen wir eben auch in der Medizin aufpassen, dass wir uns nicht entmenschlichen und sagen, naja, ich als Arzt, ich muss die Frage nicht mehr stellen, dafür gibt es ja eine Fachdisziplin. Nein, wir müssen als Ärzte menschlich bleiben und auch mal eine Idee und Gespür für den anderen entwickeln, wann es vielleicht auch nicht mehr gut ist.
Ja. Wenn jemand jetzt eine Diagnose bekommt, ja, Krebs, Herzinfarkt, chronische Erkrankungen, das sind so Momente, da steht einfach das ganze Leben still. Ne? Plötzlich ist alles anders und nachdem man eigentlich immer so gedacht hat, ja, das Ende ist offen, gibt es vielleicht jetzt den Moment, wo das Ende gar nicht mehr offen ist und man sich plötzlich mal damit beschäftigt, es ist ja irgendwie endlich dieses ganze Ding. Gibt es Prozesse, die in allen Leuten in dem Moment gleich ablaufen? Du hast gerade schon gesagt, die einen, die belastet das mehr, die anderen stecken das irgendwie psychisch weg. Aber sind da grundlegende Prozesse, die bei allen gleich laufen in dem Moment?
Naja, also wir sind ja als Menschen tatsächlich nicht gleich. Deswegen ist es, glaube ich, fatal zu sagen, das läuft bei allen gleich ab. Es gibt schon ähnliche Muster, die natürlich auch entwicklungspsychologisch eine gewisse Rolle spielen. Da gehört zum Beispiel einfach Angst dazu. Diagnose-Schock, ne, dass man erstmal vielleicht auch gar nicht reagieren kann, auch gar nichts aufnehmen kann. Wir kennen das wahrscheinlich alle, wenn wir so ein Arztgespräch haben, wir sind sau aufgeregt, wir haben uns zwar einen Zettel geschrieben, vergessen aber irgendwie dreimal die Hälfte der Dinge und dann weiß man auch schon gar nicht mehr, was der Arzt geantwortet hat. Da gibt es auch Untersuchungen zu, ne, dass Patienten aus so Gesprächen ganz geringen Prozentanteil auch nur mitnehmen können. Und das hat was damit zu tun, dass unser System total im Overdrive ist, wir Stresshormone ausschütten ohne Ende und unsere Gedächtnisvorgänge auch gar nicht richtig funktionieren in dem Augenblick. Das ist schon relativ ähnlich. Also wie reagieren wir auf so massive existenzielle Bedrohungen? Dass das automatisiert abläuft, das ist, glaube ich, naheliegend, weil wir nicht so viel Gedanken darauf verschwenden sollten, wenn uns der Säbelzahntiger begegnet, sondern wir sollten loslaufen. Was danach aber passiert, wie wir das dann verstoffwechseln, ob wir dann eher die sind, die an der Angst hängen bleiben und uns um die Angst drehen oder ob wir diejenigen sind, die eher in Grübeln und in Verzweifeln kommen oder ob wir das ganz wegpacken in kleine handliche Kisten und in das Hinterstübchen der Psyche schieben, das ist sehr, sehr abhängig von dem, was wir vorher erlebt haben, wie wir aufgezogen worden sind, was unsere Grundüberzeugungen sind, aber auch, was wir vielleicht auch von außen an Inputs bekommen. Wie hat das ärztliche Personal reagiert? Was ist die Therapie, die auf mich zukommen wird? Was bedeutet dieser Krebs? Wie ist es medial dargestellt? Ist das so der schreckliche Krebs, der, weiß ich nicht, Patrick Swayze umgebracht hat? Oder ist es ein Krebs, der eher als etwas Bewältigbares erlebt wird? Das spielt alles eine Rolle darin, wie wir mit diesem Distress, der Krebs ist, so nennt man das, Distress, das ist schlechter Stress, im Gegensatz zum Eustress, das ist guter Stress, wie wir mit dem Distress umgehen. Und im Verlauf dieser Erkrankung und auch zu verschiedensten Zeitpunkten kann es eben dazu kommen, dass dann aus diesem Kontinuum eine Abzweigung passiert und eben eine psychische Erkrankung entstehen kann. Und das ist der Augenblick, wo wir als Psychotherapeuten und auch als Psychosomatiker unterstützend mit reingeholt werden sollten.
Hat denn eine psychische Erkrankung, die in dem Moment entsteht oder durch diese Krankheit entsteht, kann die so massive Auswirkungen auf einen Menschen haben, dass letztendlich, wenn wir jetzt von einer Krebserkrankung sprechen, dass es geringe Heilungschancen gibt? Wenn wir nur den Krebs jetzt anschauen?
Also dazu gibt es tatsächlich auch Studien und Untersuchungen. Und man weiß tatsächlich, dass zum Beispiel Menschen, die im Rahmen ihrer Krebserkrankung depressiv sind, ob sie es vorher schon waren oder ob im Verlauf der Krebserkrankung, dass die eine höhere Mortalität haben, also ein höheres Sterberisiko. Das liegt jetzt nicht daran, dass die Depression einen umbringt, sondern es liegt darüber so, dass die Depression hat so einen medierenden Effekt, ne? Und da wirken ganz viele verschiedene andere Dinge mit drauf, wie die Lebensqualität, die sich durch depressive Erkrankungen verschlechtert, aber auch Themen wie Therapieadhärenz. Also wie gut schaffe ich es denn zum Beispiel, mich an meine Arzttermine zu halten oder meine Medikamente zu nehmen? Wenn ich sehr depressiv bin, dann gelingt mir das mitunter gar nicht mehr, weil es mir auch ein bisschen egal ist, ne? Wie viel soziale Unterstützung habe ich? Wir wissen, dass Einsamkeit das kardiovaskuläre System maximal belastet. Ne?
Kardiovaskuläre Frauen, System ist was genau?
Das ist das Herz-Kreislauf-System. Mhm. Also einsame Frauen haben ein 10-fach erhöhtes Risiko, an einem Herzinfarkt zu sterben, als eben Menschen, die in sozialen Beziehungen leben. Ja. Und solche Dinge haben einen Einfluss. Und wer ist einsam, wer vereinsamt? Klar, im Alter gibt es die Vereinsamung, aber auch die Depression macht uns einsam. Dementsprechend hat auch der psychische Faktor eine ganz, ganz große Rolle und einen großen Einfluss darauf, wie auch ein Outcome und also das Ergebnis von einer Behandlung und auch die Qualität der Lebenszeit, die wir noch haben, ist. Und das ist das, was ich auch immer den Kollegen in der Körpermedizin versuche zu sagen. Sie machen da nicht irgendwie schöne Kosmetik und dann soll es dem Patienten, der soll fröhlich sein und wieder lachen, sondern sie schenken damit Lebenszeit, wenn sie die erkennen, die eben depressive Erkrankungen zum Beispiel haben, weil die sonst ein schlechteres Outcome haben.
Mhm. Ich habe in dem Zusammenhang immer wieder das Wort Querschnittsfach gelesen. Was bedeutet das genau?
Querschnittsfach, das ist ja auch so eine Schöpfungs- und Wortungetüm. Ach, die Deutschen, die machen so schöne Sachen. Aber das Querschnittsfach bedeutet in dem Fall, dass wir eben nicht nur einer Disziplin zugehörig sind, wir nicht nur ein Organsystem uns genauer angucken, sondern dass uns eigentlich alle Organsysteme ein Stück weit was angehen. Also ob da jemand jetzt in der Endokrinologie liegt, das ist der Fachbereich, der sich eben zum Beispiel mit den Hormonen beschäftigt, weil er einen Diabetes hat, also eine Zuckerkrankheit, und dort versorgt wird oder ob die Person in der Kardiologie liegt, weil zum Beispiel ein Herzinfarkt war. Die alle sind Personen, die eine Psyche haben und die eben auch eine Unterstützung vielleicht gebrauchen könnten, weil sie mit der Erkrankung nicht klarkommen oder weil vielleicht vorher schon psychische Belastungsfaktoren da waren und die durch diese körperlichen Erkrankungen jetzt so aus dem Gleichgewicht geraten sind, dass es nicht mehr funktioniert.
Du bist Ärztin an der Uniklinik, du arbeitest dann an der Universität Duisburg-Essen noch als Professorin. Wie stelle ich mir deinen Alltag vor? Ist es wirklich so, dass du mal irgendwie im Behandlungszimmer bist und dann 3 Stunden später im Hörsaal oder wie läuft das?
Ja, also mein, deswegen hatte ich ja bei diesen 3 Fragen abwechslungsreich gesagt, weil die Tage sich doch richtig dolle unterscheiden und einfach die verschiedenen Aspekte meines Berufs immer so von hinten links immer reinrennen und es ein buntes, schönes Chaos ist. Dadurch, dass ich eben an der Universitätsklinik arbeite, habe ich diesen, mein Chef sagt dazu immer der Dreisatz, dass man Wissenschaft macht, dass man Lehre macht und dass man eben klinische Versorgung macht. Das bedeutet, diese 3 Bereiche bestimmen so ein Stück weit meinen Alltag. Das heißt, wissenschaftlich, ne, ich habe verschiedene Termine, wo ich über Projekte spreche, wo ich Anträge aber auch schreibe, wo ich Fachartikel lese oder schreibe oder redigiere, aber wo ich eben dann auch Studien konzipiere und auch bei der Studienüberwachung mit dabei bin. Bei der Lehre, klar, ich bin im Hörsaal, ich halte Vorlesungen, ich unterrichte Studierende, PJ-Studenten. Die Lehre gehört für mich aber auch die ärztliche Lehre dazu, dass ich eben mit meinen Assistenzärzten, die sich in der Weiterbildung für den Facharzt befinden, dass ich da auch Teaching mache über Krankheitsbilder, über Psychotherapie was mitgebe und die klinische Versorgung, dass ich eben auch mit Patienten spreche, sei es, dass ich auf Station Visiten mache oder dass ich eben Patienten in Einzelgesprächen sehe oder auch mal zu einem Konsil drüben in das Uniklinikum rüber marschiere und mit Menschen am Patientenbett spreche. Da trage ich auch einen weißen Kittel.
Ja, großartig. Es klingt einfach nach so wahnsinnig viel. Ne? Machen wir es mal ganz konkret. Jetzt haben wir heute Mittwoch an unserem Aufnahmetag. Wenn du mittwochs morgens anfängst, wann fängst du an? Was machst du als erstes?
Mittwochs morgens, die sind tatsächlich immer gleichförmig, weil wir Mittwoch morgens immer unsere Klinikbesprechung haben. Die findet um 8.30 Uhr statt. Da kommen alle Mitarbeiter der Klinik für psychosomatische Medizin zusammen und da haben wir dann eine kurze Runde, wo wir so aktuelle Themen ansprechen. Was entwickelt sich gerade? Welche Projekte laufen? Wie sieht's mit Krankheit aus? Vertretung? Und dann haben wir eine Fortbildung. Und die Fortbildung wird inhaltlich eben aus dem Team gestaltet, aber auch durch externe Referenten. Und da lernen wir immer ein bisschen was über das Thema psychosomatische Medizin, Psychotherapie, aber auch mal was über Schlafmedizin oder über viele, viele Leute, die was erzählen, Adipositaschirurgie zum Beispiel. Und danach haben wir noch mehr Besprechungen, weil der Mittwoch ist der Besprechungstag, dass wir uns in der Klinikleitungsrunde zusammensetzen, über Konzepte sprechen, wie wir uns vielleicht auch weiterentwickeln wollen, was für Dinge anstehen, Personalentwicklungen, aber auch Dinge, die aktuell anliegen, Dienstpläne planen, solche Sachen. Und dann ist auch schon Mittagszeit, weil ich den ganzen Vormittag über Dinge gesprochen und geplant habe. Und dann im Nachmittagsbereich habe ich meistens nochmal Jo-Fixe mit Mitarbeitenden, die irgendwelche Projekte betreuen, meistens die von Drittmittelgebern, also Leute, die der Meinung sind, dass unsere wissenschaftlichen Projekte patientenrelevant sind und uns dafür Geld geben wollen, zum Beispiel die Deutsche Krebshilfe, die diese Projekte für mich betreuen. Mit diesen Mitarbeitern spreche ich. Manchmal habe ich auch Patiententermine Mittwochnachmittags. Der Nachmittag ist dann schon wieder so ein bisschen bunter. Manchmal mache ich auch Podcasts.
Ja, das soll es geben. Soll es geben. Manchmal sogar mittwochs vormittags, wo eigentlich die Weiterbildungen sind. Ich hoffe, dass das jetzt keine negativen Auswirkungen hat.
Ich bin halt ein bisschen gerannt.
Also sehr gut, sehr gut. Wir machen mal einen großen Schwenk. Du hast vorhin schon gesagt, dass die Corona-Zeit auf dich eine große Auswirkung hatte in der Hinsicht, dass du damals halt vor allem diese Wechselwirkung Psyche, Körper mehr auch als Ärztin mal durchleuchtet hast bei deiner Habilitation. Ihr habt damals ein großes Projekt gemacht mit 30.000 Menschen, die ihr befragt habt. Deine Habilitation hieß Psyche und Verhalten während der Covid-19-Pandemie, psychosomatische Wechselwirkung bei gesunden und vulnerablen Gruppen. Nimmst du uns mal mit und erzählst du mal, was ihr damals so untersucht habt?
Ja, sehr gerne. Ich finde das Projekt nämlich nach wie vor irgendwie ziemlich cool und das zeigt auch, wie dynamisch wir im LVR, aber auch in der Wissenschaft sein können. Die Pandemie begann und ich kann mich, wie wahrscheinlich jeder, sich irgendwie noch so ein bisschen dran erinnern, wie es angefangen hat und wie man es nicht so richtig ernst genommen hat. Ich dann aber mit ein paar Kollegen zusammensaß und die Beschränkungen immer mehr wurden und die dann gesagt haben, also ihr von der Psychosomatik, ihr müsstet halt eigentlich mal gucken, wie es den Leuten geht, wenn sowas jetzt passiert. Das ist ja noch nie da gewesen, was hier gerade passiert. Das letzte Mal, als wir so massive Veränderungen und Einschränkungen global hatten, das war ja vielleicht beim Zweiten Weltkrieg. Und dann habe ich so drüber nachgedacht, dachte so, ja, das stimmt. Also das kann jetzt natürlich irgendwie in der Woche vorbei sein, das kann aber auch irgendwie richtig groß werden. Und dann haben wir wirklich in einer Nacht- und Nebel-Aktion unsere Fragebogendiagnostik aufgesetzt, haben mal so ein bisschen Sachen zusammengeklebt und uns wirklich Gedanken gemacht, was könnte interessieren. Und dann haben wir einen Link gebastelt, haben auch mit der Ethikkommission vorher gesprochen. Die haben gesagt, ja, go, wir sind da jetzt auch mal schnell unterwegs, weil wir merken, dass das irgendwie zeitkritisch ist. Und haben diese Befragung in die Welt gesandt und es haben unfassbar viele Menschen mitgemacht. Innerhalb von Tagen hatten wir Tausende von Klicks und die Leute wollten irgendwie teilnehmen und teilhaben lassen an dem, wie es ihnen geht, weil plötzlich dieses Gefühl von Machtlosigkeit gegenüber dem, was da um uns rum passiert ist, ne, Grenzen wurden geschlossen, Kindergärten wurden zugemacht, wenigstens konnte man sagen, wie es einem geht. Wenigstens hat einer mal zugehört.
Ja.
Und das war super, das war so spannend, das mitzukriegen, welche Dynamiken und welche Kräfte wir da auch entwickeln konnten. Auch medial war es irgendwie interessant von verschiedener Stelle, man hat uns zugehört und plötzlich ging es darum, dass es Leuten offensichtlich in dieser Situation nicht gut gehen könnte. Und wir haben dann auch ganz früh Publikationen dazu geschrieben und haben uns in dieses Reigen am Anfang eingereiht, dass klar wurde, so eine große Pandemie und so was Großes, Lebensveränderndes hat Folgen und diese Folgen wissen wir noch gar nicht, was das für lange Sicht für unsere Gesellschaft auch bedeuten kann. Das war wirklich wild und deswegen habe ich die Corona-Pandemie vielleicht auch viel besser in Erinnerung als andere Leute. Das ist absolut wahr, weil wir so viel Wissenschaft gemacht haben und so viel gearbeitet haben.
Ne? Ja. Ein großes Massenexperiment, das kann man ja sonst gar nicht aufsetzen. Ne?
Das funktioniert nicht. Ne? Wenn ich das geplant hätte, das hätte im Leben nicht funktioniert. Das hat irgendwie so, da ist eine Welle entstanden und wir sind die Welle gesurft und das war natürlich ein sehr euphorisierendes Gefühl und hat gut geklappt und hat irgendwie wissenschaftlich doch gut funktioniert. Und zusätzlich habe ich dann in der Zeit auch gedacht, ja, dann werde ich auch nochmal schwanger und habe nochmal ein zweites Kind bekommen und das war irgendwie so, da ist ganz viel passiert. Ne? Deswegen war das auch dann schön, dass dieser Abschluss mit meiner Habilitation zu dem Thema geklappt hat.
Was hat dieses ganze Experiment denn aufgedeckt, was vielleicht vorher schon in der Versorgung psychosomatischer Beschwerden schief lief oder was man hätte besser machen können aus der Sicht?
Also was es auf jeden Fall aufgedeckt hat, was ich nach wie vor ziemlich relevant finde, ist, dass wir eine hohe psychische Belastung hatten in dieser Krisenzeit, was ja sehr nachvollziehbar ist, was wir auch alle gedacht haben, dass diese Belastung aber nicht das Vorniveau wieder erreicht hat. Also, dass wir nicht wieder zu unserem Ursprungszustand zurückgekommen sind, sondern dass das was mit uns gemacht hat. Also, dass wir psychisch belasteter geblieben sind. Also die Sicherheit ist irgendwie erschüttert worden. Und natürlich haben die ganzen nachfolgenden Prozesse, ich meine, der Ukraine-Krieg, aber auch das Thema Klimawandel, was jetzt viel mehr in den Fokus rückt, dazu geführt, dass wir weiterhin belastet bleiben. Und dass Psyche eine Riesenrolle spielt und wir eben uns als Personen nur eine gewisse Menge an Zeug auch zumuten können, bis wir dann eben auch Krankheitssymptome bekommen. Das ist irgendwie klar geworden und dass wir das gesellschaftlich auch nicht einfach wegignorieren können. Das ist schon lange nicht mehr so, aber es gibt schon ja manchmal noch die Idee, naja, psychisch Erkrankte, das hat jetzt nichts mit mir zu tun, das passiert mir nicht, das ist irgendwie die anderen und ich bin der eine. Nein, es ist irgendwie klar geworden, es kann jedem auch passieren, dass man psychisch krank wird, gerade in solchen Krisenzeiten und die Krisenzeiten werden mehr. Was dadurch auch klar geworden ist, leider, und vielleicht ist das nur etwas, was wir dadurch nochmal mehr aufgedeckt haben, dass unsere ambulante Versorgung im Psychsektor leider überhaupt nicht das decken kann, was wir bräuchten. Also wir haben Patienten, die kommen zu uns stationär. Das klappt auch eigentlich ganz gut, aber danach ambulant jemanden zu finden und in die Versorgung zu kommen, das ist selbst in so einem Ballungsgebiet wie dem Ruhrgebiet super schwierig. Und da benachteiligen wir Menschen, die psychisch sehr schwer krank sind, weil da ist wirklich der lauteste Schreihals, kriegt am ehesten einen Therapieplatz. Wenn man lang genug angerufen hat, rutscht man auf den Wartelisten natürlich nach oben. Das ist ein ganz menschlicher Vorgang. Aber die Menschen, die psychisch total krank sind und das vielleicht nicht mehr können, das sind die, die eher schlechter therapeutisch versorgt sind. Und das ist natürlich eigentlich ein Fehler im System.
Ich gerade sagen, wenn jemand depressiv ist, dann ist es natürlich auch total schwierig, sich in die erste Reihe zu stellen und aktiv zu sagen, ich brauche jetzt hier Hilfe.
Total, wenn man schon Schwierigkeiten hat, sich aufzuraffen, um sich irgendwie einen Kaffee zu kochen, dann schafft man nicht, 20 Therapeuten anzurufen. Das ist total überfordernd, ne? Hm. Und das hat das, finde ich, auch nochmal klarer gemacht. Und es hat uns aber auch, finde ich, nochmal klarer gemacht, dass wir soziale Wesen sind. Und wenn wir diese Sozialität aus dem System rausstreichen, dass wir damit dann gerade vulnerable Menschen quasi über die Kante schubsen. Also es ist jetzt was in der Kinder- und Jugendpsychiatrie sehr, sehr deutlich geworden ist. Die Welle bewegt sich jetzt langsam eben auch zu uns in die Psychosomatik. Gerade das Thema Ess- und Gewichtsstörungen von jungen Mädchen, Anorexie, Bulimie. Das sind die Generationen, die eben während Corona isoliert waren, die sich nicht mit ihren Freunden treffen konnten, die viel Zeit auf Social Media verbracht haben, die viel dysfunktionale Contents konsumiert haben und dann in massivste Essstörungen reingerutscht sind. Das zeigt uns auch, wie gefährlich auch dieses Medium ist, wenn wir auch gar nicht mehr das äußere soziale Korrektiv dafür haben.
Ja. Ja,